herzliche Grüße euch allen aus Burgstedt. Und ich sehe, dass ja nicht nur Chemnitzer Geschwister hier in der Runde versammelt sind. Also euch allen einen schönen guten Morgen, einen gesegneten Sonntag wünsche ich euch. Ich habe an diesen Tagen an ein Gespräch gedacht mit einem Mann, der hatte Hautkrebs gehabt. Die Krankheit wurde behandelt und konnte geheilt werden. Und das Fazit, das er aus seiner Krankengeschichte zog, war folgendes. Er sagte mir, ich glaube an gutes medizinisches Personal. Das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man bedenkt, jemand erlebt, wie er von einer schlimmen Krankheit geheilt wird. Und es ist interessant, dass es doch manche Verbindung gibt zwischen Arzt und Gott. Wenn jemand sagt, ich glaube an gutes medizinisches Personal, da macht ja förmlich Ärzte und Pflegepersonal so zu Göttern. Ist nicht neu heute. Wir hören manchmal den Ausdruck über die Ärzte, die Götter in Weiß, meist mit einem Unterton dabei. Diesen Gedanken kann man fortsetzen. Ich glaube an gutes medizinisches Personal, ich glaube an gute Ärzte. Man kann diesen Gedanken fortsetzen, man kann diesen Mann hier einladen, da bist du auf der richtigen Spur, denn der beste Arzt, der größte Arzt, der wichtigste Arzt ist Gott selber. Auch im Alten Testament bezeichnet sich Gott einmal als der, der dich heilt. Kann man im 2. Mosebuch lesen. Und wenn wir die Geschichten um Jesus Christus ansehen, merken wir, es gab viele Heilungswunder. Kranke sind zum Herrn gekommen und er hat sie gesund gemacht. Man könnte also diesen Gedanken fortsetzen. Jemand sagt, ich glaube an gutes medizinisches Personal. Super. Und jetzt darf ich ergänzen, der beste Arzt, den es gibt, das ist unser Gott im Himmel. Und wenn du an den glaubst, bist du auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Also auch heute wieder eine Geschichte. Jesus als Arzt. Jesus als einer, der kranke Leute um sich sammelt. Eigentlich Jesus als einer, der Leute mit schlechtem Ruf um sich sammelt und dann erklärt, ja, genau, die Kranken brauchen den Arzt. Ich möchte diese Geschichte lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, ab Vers 9. Der Herr ist in der Nähe von Kapernaum, irgendwo am See Genezareth unterwegs. Dort gab es eine wichtige Handelsstraße, dort gab es Ortschaften und wo es Ortschaften und Handelsstraße gibt, da gab es zu biblischer Zeiten immer auch irgendwo eine Zollstation. Dort wurde Zoll einkassiert, der dann an die römische Besatzungsmacht ging. Und dort ruft der Herr einen Zöllner in seine Nachfolge. Und ich lese jetzt den Text, Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, und siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als aber er es hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also am See Genezareth, der Herr kommt zu Matthäus, dem Zöllner, der am Zollhaus seiner Arbeit nachgeht. Zöllner waren wohlhabende Leute, die haben gut verdient und sie waren oft auch gebildete Leute. Hier finden wir einen Zusammenhang, den es auch woanders oft gibt. Ja, da ist ein bisschen Geld da und da ist auch ein gehöriges Maß Bildung da. Manchmal passt, gehört das zusammen oder geht das Hand in Hand einher. Matthäus der Zöllner, vermutlich ein gebildeter Mann, er war wahrscheinlich auch derjenige, der uns das Matthäusevangelium aufgeschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, dass Matthäus Jesus oft gesehen hat. Der Herr war in dieser Gegend unterwegs, er hielt sich längere Zeit dort auf. Es kann sein, dass es oft Gespräche gab zwischen dem Herrn und Matthäus. Es kann sein, dass der Zöllner Matthäus mit seiner Arbeit immer irgendwo auch etwas unzufrieden war und sich immer Veränderung wünschte und merkte, da gibt es noch mehr als Geld zu verdienen. Das ist etwas, was auch viele Leute heute immer wieder erleben. Geld verdienen ist nicht alles. Und nun kam der Tag, der Herr geht am Zollhaus vorbei und er spricht zu dem Matthäus: Matthäus, komm mit mir mit. Heute ist der große Tag, an dem sich das Leben von Matthäus ändert. Wenn der Herr zu ihm sagt, komm mit, folge mir nach, dann meint das, werde mein Schüler, sei jetzt mit mir unterwegs, teil mit mir jetzt dein Leben. Und das bedeutet auch, Matthäus wird jetzt seine Arbeit am Zoll verlassen. Er wird seinen einträglichen Beruf aufgeben. Wahrscheinlich hat er ein paar Dinge zu regeln, die Zollstation einem anderen zu übergeben. Und er wird jetzt mit dem Herrn unterwegs sein. Das heißt auch, er wird Freunde und Bekannte verlassen. Möglicherweise hat er Familie. Er wird aufbrechen, seine Familie zurücklassen und nur noch ab und an sehen. Es hängt viel dran. Und ich kann mir vorstellen, viele werden kritische Fragen gestellt haben. Matthäus, warum gehst du mit Jesus mit? Du weißt doch gar nicht, worauf du dich einlässt. Bist du verrückt? Du gibst dieses gutes Einkommen als Zöllner auf. Ich nehme an, es wird manche kritische Frage da an Matthäus gegeben haben. Und natürlich beschäftigt uns die Frage, gibt es heute auch so etwas? Jesus, jemand gibt seinen Beruf auf, um mit Jesus mitzugehen. Gibt Einkommen, Verdienst, Sicherheit, Freunde, Bekannte auf, um mit Jesus mitzugehen. Gibt es sowas heute? Ich denke, das gibt es manchmal im Kleinen, manchmal auch im Großen. Ja, also jemand steht mitten im Beruf und unterbricht seine berufliche Laufbahn für vielleicht ein Jahr, um auf Bibelschule zu gehen. Da fällt für das ganze Jahr der Verdienst weg und die Bibelschule selber verursacht auch noch Schulgeld. Ja? Oder jemand für eine begrenzte Zeit geht in die Mission, vielleicht über christliche Fachkräfte international und installiert die Computertechnik in einer christlichen Schule in Afrika und wird kaum ein Einkommen haben in diesem Jahr. Oder das gibt's auch im Großen. Jemand gibt seine Beamtenlaufbahn auf, um vollzeitlich im Reich Gottes mitzuarbeiten, in der Mission, im Ausland oder auch im Inland, vielleicht in einem christlichen Werk. Er nimmt eine Arbeitsstelle an, die viel schlechter bezahlt ist und auch viel weniger gesellschaftliche Anerkennung hat. Wenn man sich ein wenig umsieht, man merkt, das gibt es auch heute durchaus, dass Leute ihren Beruf, ihr sicheres Einkommen aufgeben, um Gott besser zu dienen oder auch um irgendwelchen anderen Interessen nachzugehen. So also auch dieser Matthäus, er gibt seine Arbeit auf und das nächste, was wir lesen, in einem Haus legt man sich zu Tisch, es gibt ein tolles Essen. Wahrscheinlich ist das Haus, von dem hier die Rede ist, das Haus von Matthäus. Es ist denkbar, dass Matthäus jetzt ein Abschiedsessen gibt, seine Freunde nochmal einlädt. Bei der Arbeit würde man so sagen, der gibt seinen Ausstand. Auf jeden Fall handelt es sich um ein tolles Essen. Das sieht man daran, dass die Bibel uns beschreibt, man legte sich zu Tisch. Das war kein Alltagsessen. Der Zöllner Matthäus hat hier richtig aufgetafelt, Gäste eingeladen und es wird fürstlich gespeist. Wer war da? Natürlich der Herr. Das heißt, er selbst, der Herr, lag zu Tisch. Jesus war der Ehrengast. Mit ihm waren seine Jünger, mit ihm waren andere Zöllner und Sünder. Also es war eine illustre Gesellschaft, die da versammelt war und gerade beim Essen waren. Nun müssen wir uns vorstellen, der Herr, ungefähr 30 Jahre alt, war, man kann sagen, ein junger Mann. Seine Jünger, die er mit sich hatte, waren möglicherweise noch jünger als er. Also das dürfte eine Truppe von einigen jungen Männern gewesen sein, von denen wir wissen, dass es da um das Essen auch manchmal richtig knapp bestellt war. Und nun bei einem wohlhabenden Mann, also vermutlich bei Matthäus, mal am Tisch zu liegen und fürstlich zu speisen, ich kann mir vorstellen, das haben die in vollen Zügen genossen. Und das darf man sich auch ganz menschlich vorstellen. Wer waren Zöllner und Sünder? Ja, Zöllner, das waren Leute, die hatten einen schlechten Ruf. Das kann man gut verstehen. Sie haben für die römische Besatzungsmacht Zoll eingetrieben, haben dabei selber gut verdient. Man redete ihnen nach, sie sind Betrüger. Man sagte über die Zöllner, die haben es ganz schwer, von ihren Sünden Abstand zu nehmen. Die hängen tief drin in der Sünde. Sünder ist ein mehr allgemeiner Begriff. Leute, die in irgendeinem Bereich des Lebens nicht nach Gottes Geboten lebten. Leute, die auch in der Gesellschaft verachtet waren, die irgendwie mit den gesellschaftlichen Konventionen nicht gut zusammenpassten. Man kann bei Zöllnern und Sündern es auch so ausdrücken, es waren Leute mit einem schlechten Ruf. Ob das immer so berechtigt war oder auch manchmal nicht, das bleibt hier offen. Diese Leute haben sich bei Jesus eingefunden. Die Welt damals war sehr religiös. Es gab die beachtliche Gruppe der Pharisäer. Das waren sehr fromme Leute. Sie haben es mit dem Glauben sehr ernst genommen. Die wollten eine heilige Gemeinde gründen. Und da war klar, mit Zöllnern und Sündern kann man die heilige Gemeinde, die sich die Pharisäer vorstellten, die kann man damit nicht aufbauen. Der Herr geht hier einen ganz anderen Weg, einen Weg, den niemand erwartet hat. Während die Pharisäer einen Bogen um Zöllner und Sünder machen, isst Jesus und seine Jünger, sie essen zusammen mit diesen Leuten, sie feiern zusammen, sie pflegen Tischgemeinschaft. Der Herr geht einen ganz anderen Weg. Als man das von ihm erwartet, das sorgt für Überraschung. Und ich frage mich, wie würde das heute aussehen? Stellen wir uns diese Geschichte mal in Chemnitz vor. Stellen wir uns vor, der Herr wäre in Chemnitz unterwegs. Und da würde um sich Leute mit einem schlechten Ruf sammeln. Wie würde das vermutlich aussehen? Ja, Leute mit einem schlechten Ruf. Wer sind Leute mit einem schlechten Ruf? Hier vor allen Dingen sieht man ja auch zumindest der Matthäus, der Zöllner, das war auch ein durchaus wohlhabender Mann. Leute mit einem schlechten Ruf, vielleicht ein Händler, der die Situation, die gegenwärtige Situation ausnutzt und recht gut Geld verdient jetzt. Also ein Händler, der vielleicht kurz vor Beginn der Corona-Krise oder am Beginn der Corona-Krise noch irgendwo im Ausland eine größere Menge medizinische Schutzausrüstung kaufen konnte und die auf dem Höhepunkt der Krise zu Wucherpreisen auf den Markt wirft. Man kennt seine Praktik, man weiß, wie der das so macht. Der hat jetzt eine schöne Stange Geld verdient, aber keiner mag ihn. Ja, mit seinen Geschäften, man vermutet, da ist auch viel Illegales dabei. Oder jemanden, der ein Tattoo-Studio betreibt. Ja, jemand, der selber von oben bis unten tätowiert ist. Der ein Tattoo-Studio betreibt und den Leuten alle denkbaren und noch viel mehr alle undenkbaren Motive irgendwo auf die Haut tätowiert. Nicht nur auf dem Arm, sondern auch an allen anderen denkbaren oder mehr undenkbaren Körperstellen. Ja, stell dir vor, du machst abends, es ist ein lauer Sommerabend, machst einen Spaziergang durch eine Schrebergartenanlage, um ein wenig vom Tag Abstand zu gewinnen, zur Ruhe zu kommen. Ja, du spazierst durch die Gartenanlage, kommst an einem Garten vorbei, Festbeleuchtung, ist ja auch schönes Wetter, ja. Und dort siehst du diesen Typen, der das Tattoo-Studio betreibt, selber tätowiert und gepierst, Goldkettchen umhängen, mit seiner Lebensgefährtin, Partybeleuchtung im Garten, steht er im Garten und ist vertieft im Gespräch mit Jesus. Der Studiobetreiber, seine Lebensgefährtin, Jesus, die drei stehen zusammen, im Gespräch vertieft, Weinglas in der Hand, ein Hund dabei, der schmiegt sich abwechselnd an die Beine von dieser Frau und an die Beine von Jesus. Und die unterhalten sich. Und am anderen Ende des Gartens steht der Grill. Dort ist der Händler, der die medizinische Schutzausrüstung teuer verkauft. Ja, dort ist der Händler und dort sind auch die Jünger des Herrn. Und sie stehen am Grill und tun sich an den Steaks gütlich. Ja, so ungefähr kennt ihr die Situation heute oder so ungefähr könnte eine vergleichbare Situation heute aussehen. Die Pharisäer ärgern sich darüber, verstehen das auch gar nicht und treten an die Jünger des Herrn ran und fragen, warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Und der Herr bekommt dieses Gespräch mit und er selber mischt sich jetzt ein. Die Antwort, die er gibt, ist kurz und sie ist treffend. Sie ist auch nicht verletzend. Der Herr antwortet darauf, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Der Herr antwortet mit einer Bildrede. Einer Bildrede, der man nicht widersprechen kann. So etwas kennt man auch von den Gleichnissen, die der Herr erzählt, wo man manchmal eine Frage beantwortet, so genial, dass jedes Gegenargument aus dem Weg geräumt wird. Der Herr, so sehen wir in diesen Geschichten, der Herr ist Meister über Krankheit. Der Herr ist der Chef auch über das Wetter. Jesus ist Herr über die Dämonen. Hier sieht man, Jesus ist auch Meister der Kommunikation. Keiner kann so treffend antworten, auch ohne zu verletzen, wie der Herr selbst. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Beim Herrn haben sich Leute eingefunden, die man in der Gesellschaft aufgegeben hatte, von denen die Pharisäer dachten, mit denen kann man keine heilige Gemeinde gründen. Leute, die man links liegen ließ, Leute, denen keiner helfen kann oder auch keiner helfen möchte. Und der Herr selber versteht sich als Arzt. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Der Herr versteht sich als Arzt. Jesus ist der, der gesund macht. Ja, Jesus ist der, der dich und dein Leben gesund macht. Die Geschichten in diesem Umfeld dieser Begebenheit machen deutlich, der Herr hat viele Kranke geheilt. Dann in den Geschichten mehr und mehr taucht auch das Thema Sünde auf. Jetzt haben wir hier Sünder, die bei Jesus angekommen sind. Und der Herr bezeichnet sich als Arzt. Ja, das heißt, zu Jesus kommst du mit deiner Krankheit. Da kommst du als kranker Mensch. Bleiben wir bei der Sünde. Zu Jesus kommst du mit deiner Sünde. Und dann kommt das Zweite. Der Herr ist Arzt. Und das heißt auch, du kannst zu Jesus so kommen, wie du bist. Ja, du musst zu Jesus so kommen, wie du bist. Aber du bleibst bei Jesus nicht, wie du bist. Weil bei Jesus kommst du an deinen Arzt. Jesus verändert dich. Ja, und bei Jesus, da kannst du nicht, da wirst du nicht in deiner Sünde bleiben. Ich denke manchmal an das Beispiel mit dem Zahnarzt. Ja, ein Gebiss tut etwas weh, du merkst, du kannst nicht mehr richtig zubeißen. Wohl oder übel, du musst zum Zahnarzt gehen, man mag das nicht und man hat immer etwas Bammel, wenn der mit seinem Bohrgerät da im Munde zugange ist. Ja, und so kommst du mit einem kaputten Zahn zum Zahnarzt und vielleicht wird es sogar auch eine größere Geschichte, die er zu behandeln hat, braucht vielleicht mehrere Sitzungen, mehrere Termine beim Zahnarzt. Ja, aber wenn du fertig bist, wenn das alles durch ist, dann bist du auf der Siegerseite, dann kannst du endlich wieder richtig zubeißen. Da ist dein Gebiss wieder in Ordnung gebracht worden. Ja, das ist das Schöne. Und der Herr sagt, die Kranken brauchen einen Arzt, die Sünder, für die bin ich gekommen. Ja, und sich mit Jesus beschäftigen, das ist auch die beste Medizin gegen Sünde. Ja, auch wir als Christen, die wir mit unseren Versagen kämpfen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Ich merke immer wieder, da werden die bösen Gedanken zurückgedrängt. Ja, da werden die eigenen Gedanken wieder in die richtige Spur gebracht. Der Herr ist der beste Arzt. Oft wirklich für die körperlichen Gebrechen. Manch einer hat erlebt, wie er gebetet hat und der Herr ihm zur Gesundheit geholfen hat. Und eben auch für die seelischen Gebrechen, für die Sünde. Der Herr sagt zu den Pharisäern, lernt. Lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Die Pharisäer haben Jesus als Lehrer bezeichnet. Die sagten zu den Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Und nun spielt der Herr ihnen den Ball zurück. Wenn ihr zu mir Lehrer sagt, dann sage ich euch auch, dann lernt. Lernt von mir, was das ist. Ich will erbarmen und nicht Schlachtopfer. Der Herr zitiert hier Hosea 6, den Propheten Hosea. Also schon zu alter biblischer Zeit ging es Gott um mehr als Opfer. Er will Barmherzigkeit, er will erbarmen und nicht Brandopfer. So heißt es bei Hosea. Erbarmen, das heißt, da fühlt einer mit schwachen Menschen mit. Da möchte jemand gern helfen. Brandopfer, das sind Dinge, die leistet jemand. Die können auch echt wehtun. Zu biblischer Zeit, wenn jemand ein Schaf geopfert hatte, das konnte ein wirkliches Opfer sein. Könnte man heute vergleichen, wenn jemand Geld spendet, jemand spendet Geld und das ist ein wirkliches Opfer. Ich hätte gern was anderes damit gemacht, aber nein, es gehört dem Herrn und ich gebe es dem Herrn. Opfer, die gehören auch zum Leben von den Gläubigen damals und zum Leben von uns heute dazu. Aber das ist nicht das Einzige. Der Herr macht deutlich, Barmherzigkeit ist ihm sogar wichtiger als Opfer. Ja, Barmherzigkeit mit dem anderen mitfühlen, auf den anderen eingehen. Und beim Propheten Hosea verwendet die Bibel noch einen zweiten Ausdruck. Erbarmen und nicht Schlachtopfer. Erkenntnis Gottes anstatt von Schlachtopfern. Erbarmen und Erkenntnis Gottes. Zwei parallele Begriffe. Ja, das heißt, das Gotteskind geht zunächst zu Jesus, sieht Jesus an und lernt dort Barmherzigkeit. Erkennt etwas von der Art, die Gott hat. Und vom Gottes Denken verändert, schaut man jetzt wieder auf die Menschen rechts und links neben mir und kann sie viel mehr mit Barmherzigkeit sehen und viel mehr auch Nachsicht mit ihnen haben und viel mehr auch Hilfsbereitschaft ihnen gegenüber haben. Oder auch Opfer zu bringen, um auf Leute einzugehen, die Hilfe brauchen. Also erst auf Jesus schauen und das verändert den Blick für die Menschen um uns herum. Der Herr kam, um Sünder zu rufen. Der Herr denkt an die Menschen, an Menschen wie dich und mich. Er denkt auch an die Menschen, die um uns herum sind. Und wenn sich bei unserem, bei uns in der Gemeinde Leute einfinden, die schwach sind, in welcher Weise auch immer, Wenn sich bei uns in unseren Gemeinden schwache Leute einfinden, dann heißt es auch, wir als Gemeinde sind in den Spuren von Jesus unterwegs. Wenn sich schwache Menschen einfinden, manchmal sind es gerade auch Leute mit körperlichen Gebrechen, mit Krankheiten, die sich nicht einfach heilen lassen. Manchmal gerade in der Situation einer Krankheit beginnt jemand ganz neu über Gott nachzudenken. Wenn das passiert, bei uns in der Gemeinde finden sich schwache Menschen ein. Wir haben schwache Menschen. Wir haben Menschen, die mit ihrem Charakter Probleme haben. Wir haben Menschen, die nicht einfach von ihren Sünden wegkommen, die eine Menge Probleme mit sich mitschleppen und wo es an bestimmten Dingen immer wieder hakt. Wenn wir das sehen, dann merken wir, wir sind in den Spuren von Jesus, von den Spuren von unserem Herrn unterwegs. Das ist ein gutes Anzeichen. Denn der Herr sammelte Sünder um sich und er selber sagt, die Kranken brauchen einen Arzt. So kann man also sagen, die Gemeinde ist die Arztpraxis von Jesus. Ja, die Gemeinde ist die Arztpraxis des Herrn. Und ehe wir uns versehen haben, haben wir uns oder sind wir gerufen, wir in der Gemeinde selber eben auch das medizinische Personal des Herrn zu sein. Da sind wir plötzlich auch Pfleger und Schwestern in der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Arztpraxis unseres Herrn. Und es wäre doch dumm, wenn sich in der Arztpraxis unseres Herrn keine Patienten einfinden würden. Ich möchte gerne am Schluss noch mit euch beten. Unser Vater im Himmel, du bist der wirkliche Arzt, der allerbeste Arzt. Und wenn wir so dran denken, du bist der wirkliche Arzt, dann danken wir auch, dass wir in einem Land wohnen, in dem wir ein stabiles medizinisches System haben, in dem sich auch manches von dir ableitet. Du bist der wirkliche Arzt und das hält uns nicht davon ab, dir zu danken, dass wir auch menschliche Ärzte in unserem Land haben. Aber wir wollen auch an dich denken, an dich, den wirklichen Arzt, den wirklichen Herrn. Wir danken dir, dass du zu uns Menschen sprichst und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der gesund macht, der auch zurechtrücken möchte, der uns als Gemeinde hilft. Und so stärke uns auch, dass wir mit dir unterwegs sind, dass wir uns als dein Personal bewähren, dass wir als Gemeinden auch ein Herz haben für schwache Menschen in welcher Beziehung auch immer. Und wir bitten dich, Herr, dass in unseren Gemeinden Menschen dich finden und bei dir heil werden. Amen.